Komm, lass uns noch mal ausstrecken. Papa, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir laufen zu dir heute Morgen. Wir wollen zu dir laufen. Wir wollen täglich zu dir laufen. Wir wollen uns nicht unabhängig machen. Wir wollen nicht undankbar sein. Wir befehlen unsere Seele, meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und immer wieder tut. Und danke, Herr, dass du uns liebst. Danke, dass du uns errettet hast. Danke, dass du uns durch und durch kennst, dass nichts bei dir verborgen ist und du uns trotzdem liebst. Danke, dass deine Liebe die beste Medizin ist. Danke, dass deine Liebe die beste Prophylaxe ist. Danke, dass deine Medizin die beste OP ist, weil sie keine Narben hinterlässt. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen liebst, der heute Morgen hier ist. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst, der zuhört im Internet oder mit den CDs. Danke, dass du jeden Menschen abholst, wo er ist. Danke, dass du weißt, wo jeder drin steckt. Und es ist dir nicht zu viel, es ist dir nicht zuwider. Herr, du ekelst dich vor niemand, sondern du liebst alle deine Kinder. Und du hast einen guten Plan und entsprechend meine Existenz auch heute Morgen gegen alle Mächte der Finsternis, gegen alle Opfer, die gegen uns gemacht wurden, gegen jedes Wort, was gegen uns und gegen diese Church gesprochen ist. Herr, wir sprechen es schuldig im Gericht, Halleluja. Und wir sagen, Jesus ist immer noch der Herr und der König der Könige, Halleluja. Und danke, dass du regierst in uns und durch uns. Danke, Jesus, dass alles unter unsere Füße ist. Wir herrschen im Leben an Christi statt. Danke, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Und es ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Halleluja. Und ich sage heute Morgen, mir geht's gut, 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 weil ich mich dafür entscheide, dass es mir gut geht. Halleluja. Und alles andere ist Lüge, alles andere ist eine Emotion. Und Emotionen sind nicht die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dein Wort geht nicht leer zurück, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest. Halleluja. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Manchmal muss man ein bisschen Rohr reinigen, gell? Wir alle haben unser Leben, wir alle haben unsere Woche, wir alle haben unsere Themen. Und ich möchte mal mit was starten, was ich die Woche gesehen habe. Das hat mich echt sehr berührt. Und zwar habe ich da ein Interview gesehen von zwei Männern Gottes. Und er hat so sein Leben erzählt, wie er zu Jesus kam. Und der andere fragt ihn, wenn du jetzt eine Frage frei hättest und du würdest nachher Gott treffen, was würdest du Gott fragen? Und habe ich so auf Pause gedrückt und habe gedacht, das ist eine gute Frage. Was würde ich Gott fragen? Was würdest du fragen? Nur eine Frage. Was würdest du Gott fragen, wenn du nachher fragen dürftest? Und es hat mich so ein paar Minuten beschäftigt und ich bin zu keiner Antwort so richtig gekommen. Ich habe gedacht, das wäre eine wichtige Frage, die wäre gut. Das interessiert mich auch schon lange. Geht's euch auch so? Ja. Da habe ich wieder auf Play gedrückt und dann hat mich die Antwort umgehauen. Die hat mich sowas von überführt, sagt er, ich würde Gott gar nichts fragen. Ich würde ihm Danke sagen. Es hat mich getroffen. Er hat mich so getroffen, mir fast von meinem Stuhl gefallen. Erwischt. Genau, erwischt ist das richtige Wort. Und da habe ich gemerkt, Mensch Thomas, wo ist dein Fokus schon wieder? Ich, mich, mir und meins. Mein kleines Leben, meine Probleme, meine kleinen Berge. Ja? Es gibt ja Leute, die wohnen in der Rhön und wenn die in die Alpen fahren und sagen, wir haben auch Berge, dann lachen die Leute aus den Alpen, ja. Und wenn die Leute von den Alpen in die Rocky Mountains fahren oder in Himalaya und sagen, wir haben auch Berge, dann lachen die Leute dort. Weil das sind für die keine Berge, das ist für die Peanuts, da laufen die drüber jeden Tag zur Schule und wieder zurück, ja. Das ist normal. So, für jeden ist sein Berg der größte, stimmt's? Und für jeden sind seine Herausforderungen die größten. Und das ist auch okay. Das ist nicht schlimm, das ist nicht verboten, das ist nicht blöd. Es ist unser Leben. Aber wir dürfen wissen, dass wir alle Berge überwinden mit Christus Jesus. Und ich habe so gemerkt, oh, ich muss mein Herz wieder ein bisschen einordnen. Ich muss meinem Herz einmal wieder sagen, hey, sei mal dankbar. Sei mal dankbar. Was soll ich denn Gott fragen? Was soll ich denn für Fragen stellen? Weißt du, im Wort Gottes ist alles beantwortet. Wenn du eine Frage hast, in der Bibel steht für jede Frage die Antwort. Und der Heilige Geist spricht sowieso permanent zu dir. Stimmt's? Ja. Wir erleben Sachen und Gott benutzt uns. Unser Leben ist ein permanenter Ausdruck seiner Gegenwart. Und wir entscheiden uns dafür, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Wir gehen mal ins Wort. Johannes 10 in der Neuen Genfer ab Vers 1. Johannes 10 ab Vers 1 in der Neuen Genfer. Und da sagt Jesus, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Wege eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer nicht zur Türe hineingeht, und was hier die Bibel meint, ist dein Herz und dein Leben. Immer wenn in der Bibel stehen bestimmte Metaphern und ein Haus steht immer für dein Leben, für dich. Und ein Haus hat eine Türe. Ein Schafstall hat eine Türe. Oder manche Schafställe haben ein Gebäude, andere haben nur einen Zaun. Aber die haben alle eine Türe. So, stell dir vor, du sitzt bei dir im Wohnzimmer und deine Terrassentür ist auf, wenn du eine hättest. Und plötzlich steht der Vorwerkvertreter in deinem Wohnzimmer. Sagt, hallo, Türe war auf, bin mal rein. Was würdest du sagen? Ach, das ist aber lieb von Ihnen. Ich glaube, du würdest anders reagieren. Du würdest sagen, wer sind Sie, was wollen Sie, was soll das? Raus, aber schnell. Ich glaube, du wärst nicht mehr interessiert an seinem Produkt, oder? Warum? Warum wäre das so? Weil es eine Frechheit wäre. Warum? Was hat er nicht benutzt? Die Türe. Und an jeder Türe ist eine Klingel. Und wenn jemand bei dir klingelt, dann kommt er offiziell zu dir. Er klingelt offiziell und fragt, ob er rein darf. Und die ersten beiden Fragen, die du hast, ist, wer sind sie und was wollen sie? Richtig? Und hier sagt Jesus ein Gleichnis über unser Herz. Es ist unser Herz, es ist unser Leben. Jesus sagt, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg, wer durch die Terrassentür kommt, wer durchs Fenster einsteigt, wer durch den Kamin rutscht, wie der Santa Claus, heißt ja im Englisch eigentlich Satan Claus, die Krallen von Satan, aber das ist eine andere Geschichte. Wer nicht klingelt und offiziell um Einlass bittet, der ist nicht auf dem richtigen Weg. Er benutzt sogar das Wort eindringt. Ein Eindringling ist jemand, der illegal wo hineinkommt. Sonst wäre kein Eindringling. Und Jesus geht noch weiter, sagt, er ist ein Dieb und ein Räuber. Logisch. Also bei mir hat noch nie ein Einbrecher geklingelt, hat gesagt, ich möchte gerne bei Ihnen die Bude leer machen, wäre das okay. Habe ich noch nie erlebt. Ja, wenn, dann kommen die nachts, sie kommen heimlich, sie brechen auf, sie machen etwas Illegales. Und hier geht es um dein Herz. Und dann geht es weiter in Vers 2. Jesus sagt, der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Jesus wird niemand zwangsbekehren. Jesus wird niemals jemand zwangsbeglücken. Jesus wird niemals jemand zwingen, sein Leben ihm zu schenken. Niemals. Wer das tut, wissen wir, das ist Mr. S. Mr. S ist immer illegal. Er fragt nicht, er klingelt nicht, er fragt nicht um Erlaubnis, er ist illegal. Und er ist ein Dieb und ein Räuber. Nun macht der Wächter auf, Vers 3. Und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen. Das bist du heute Morgen. Er kennt dich mit deinem Namen, wenn du sein Schaf geworden bist. Und führt sie hinaus. Er führt sie. Jesus führt uns. Er ist der gute Hirte, der die Schafe führt. Das ist eine tolle Sache. Jede Herausforderung, die du hast, jedes Problem, jede Entscheidung, die in deinem Leben ansteht, darfst du Jesus um Führung bitten. Du darfst sagen, Jesus, führe mich, leite mich, zeig mir den Weg. Du brauchst nur eine offene Türe, korrekt? Ja. Eine, nicht 100 Optionen. Eine reicht. Ein Arbeitsplatz, wenn du einen brauchst und du sagst, Herr, öffne mir eine Türe und die geht auf und das ist die richtige, Halleluja. Wenn du ein Auto suchst, bete, sag, Herr, zeig mir das eine Auto. Ich will nicht 100 anschauen und muss mich dann durchquälen, welches war denn das richtige, eine. Wenn du einen Ehepartner brauchst, einen Partner, bet für die eine, bet für den einen. Bet nicht für 10, die du zur Auswahl hast. Das wird schwierig. Je größer die Auswahl, desto schwieriger wird's. Und die Einfachheit in den Dingen ist das Gute. Er ruft die Schafe, die ihm gehören. Er ruft nicht alle. Er ruft die Schafe, die ihm gehören. Einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Halleluja, danke Jesus, dass du vor mir hergehst. Was haben wir gerade gebetet? Herr, du folgst mir. Haben wir uns das bekannt? Nee, was haben wir uns bekannt? Herr, ich folge dir. Die Schafe folgen dem Hirten, nicht der Hirte den Schafen. Und ich rede nicht davon, wenn ein Schaf wegläuft und so weiter, der lässt die 99, das ist eine andere Geschichte, das ist ein Ausnahmefall. Aber wir folgen dem Hirten, weil wir seine Stimme kennen. Er geht von uns her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Kennst du die Stimme des Herrn? Wenn du nicht trainiert bist, auf seine Stimme zu hören, ist es manchmal schwierig, vielleicht auch immer schwierig, als Christ zu leben und Entscheidungen zu treffen, wo du sagst, ja, ich weiß, dass der Herr mir das gesagt hat, das ist es. Aber wenn du auf die Stimme hörst und trainiert bist, dann wird es leicht. Und das ist Learning by Doing. Es ist nicht, dass du morgens aufwachst, du betest ein Gebet und dann weißt du's. Sondern permanent hören. Babys kennen die Stimme der Mama, weil sie sie 9 Monate lang gehört haben. Sobald die Mama was sagt, fängt das Kind an zu lachen, zu lächeln. Sogar die Stimme des Papas kennen sie. Die Stimme des Fremden kennen sie nicht. Gott ist gut, er hat einen richtigen Plan für dich. Ja? Sammy hat ein anderes Auto gekauft, er wollte ein anderes Auto haben, war auf Audi fixiert. Dann haben wir einen schönen Audi gefunden, haben eine Probefahrt gemacht. Wir kamen zurück, ich gucke Bärbel an, ich gucke Sammy an und sage, das ist er nicht. Wir alle drei wussten, das ist er nicht. Okay, dann ist es nicht. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Da musst du eine Entscheidung treffen. Da kannst du festhalten, ja, aber. Das sind die abergläubigen Christen. Die haben immer ein Aber für Gott. Ich nicht. Ich sage, Herr, dann ist es ein anderes. Dann haben wir uns rumgeguckt, da war nichts Passendes da. Dann habe ich zum Verkäufer gesagt, dann aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dann sehen wir uns nach einer Weile wieder. Nach einer Woche oder zwei, weiß nicht, kriege ich einen Impuls morgens. Guck rein. Neues Auto da, frisch reingekommen. Ich guck so, denke, das passt alles. Ein Skoda. Ich schick's dem Sammy. Sammy sagt, oh, der ist aber schick. Ich sag, ja, der ist schick. So. Für die Finanzierung hat Sammy eine Anzahlung gebraucht. Da habe ich gesagt, frag deine Schwester, die leiht's dir. Ja, wie lange brauchen wir deshalb? Hoffentlich nicht lange. Da habe ich gesagt, Herr, schick uns Einkäufer für Sammy seinen alten Audi. Ein einziger Mann hat sich gemeldet, einer. Und er hat ihn gekauft. Ein Syrer aus Heidelberg. Und er hat sich gefreut wie Bolle. Ich habe gemerkt am Anfang so total, oh Deutscher, ja, der war so ein bisschen, ich glaube, der ist noch nicht so gut behandelt worden. Gegen Ende hat er mir immer geschrieben, hallo lieber Thomas. Hallo lieber Thomas, ich dachte, warum bin ich jetzt lieb? Ich bin doch ganz normal zu dir. Normal ist für manche lieb sein, versteht ihr? Wenn sie nur Ablehnung erfahren. War echt interessant. Ja. Und Sammy, sein Auto ist jetzt voll sein Segen. Und Sammy sah den und sagt, Papa, ich habe das Bild gesehen, ich wusste, das ist meiner. Ich will euch das nur erzählen, nicht, dass ihr, oh, was jetzt wieder und manche, ja, bitte lass dein Neid bei dir, ich brauche ihn nicht. Oder irgendwas, was jetzt komisch ist. Aber ich will euch damit sagen, Gott führt und leitet uns und er hat das Beste. Und der größte Feind vom Guten ist, wer hört zu, Martin, danke. Der größte Feind vom Besten ist das Gute. Der Audi war gut. Aber Gott hat was Besseres für Sammy gehabt. Der Skoda hat Vollausstattung. Er hat alles drin, was Sammy sich gewünscht hat und war sogar noch ein bisschen günstiger. Ja? Ist das cool? Was will ich euch damit sagen? Wenn wir Gott vertrauen und wenn wir wirklich auf ihn schauen, dann kriegen wir das Beste, was er für uns hat. Das Beste, was in dem Moment zu uns passt. Das heißt nicht, Sammy fährt jetzt eine S-Klasse, weil das besser ist als der Skoda. Wir bleiben schon mit den Beinen auf dem Boden. Aber Gott sieht unser Herz und er gibt uns immer noch eins drauf. Warum? Weil er gut ist. Mich hat jetzt ein Mann kontaktiert, der auch Harley fährt und ab und zu unsere Predigten hört, sagt, Herr Bauer, Sie haben in der Predigt gesagt, dass Sie nur was kaufen, wenn Sie wissen es vom Heiligen Geist. Würden Sie mit mir die nächste Harley kaufen? Da habe ich gesagt, ja, kann man machen. Also ich lasse alles Sie entscheiden, ich vertraue Ihnen, weil Sie wissen, wie es geht. Okay, machen wir. Nächste Woche fahren wir jetzt wohin, schauen eine Harley an. Ist Gott gut? Ja. Gott öffnet euch Türen. Gott macht Dinge. Da sage ich, ich habe jetzt 2-mal fehlgekauft. Ich bin immer rosa Brille und ich unterschreibe. Bitte gehen Sie mit. Und wenn Sie das anschauen, Sie sind neutral. Ich sage, ja, okay, machen wir. Gestern waren die Belgier da von den Soldiers for Jesus und dann sind wir zum Tätowierer gefahren, den kenne ich schon von klein auf, habe ihn aber 15 Jahre nicht gesehen. Kommt aus einer ganz gut betuchten Familie, war damals ein Riesenskandal, als er sich entschied, Tätowierer zu werden und ich war auch total baff und es gab viele Probleme in der Stadt, wo der wohnt und ich habe ihn jetzt, da haben wir gestern festgestellt, 15 Jahre nicht mehr gesehen. 15 Jahre, hab gedacht, mal gespannt, wie der drauf ist. Der Kai betet seit mindestens 10 Jahren für den. Und sein Tattoo-Studio hat einen satanischen Namen. Wenn du da reinkommst, denkst du, bist im Satanstempel. Und der Kai gibt ihm seit 10 Jahren Zeugnis. Es ist ein Kampf um seine Seele, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und am Anfang, vor 10 Jahren, kamen noch coole Sprüche. Seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ist er fast in Depression. Seine Geister haben dir jetzt gesagt, wir haben genug von dir, jetzt fangen wir an, dich zu quälen. Und jetzt wird er ständig gequält und er hält's nicht mehr aus. Er schreibt dem Kai, ich will meinen Seelenfrieden finden. Kai schreibt immer, geh auf die Knie, ruf nach Jesus. Gestern waren wir drin, der belgische Präsident hat ihm Zeugnis gegeben, der war früher auch drogensüchtig und kaputt und auf äußerste kaputt, hat ihm sein Zeugnis erzählt, er fuhr an der Kirche vorbei, da stand außen im Bibelspruch, wenn du Lasten hast, komm zu Jesus, wirf's auf sie. Das hat ihn so aggressiv gemacht, total drogensüchtig, dass er hin ist, hat in der Kirche die Scheibe eingeschlagen. Dann ist er an sein Auto und hat mit der anderen Faust dem Auto die Scheibe eingeschlagen. So hat der Bibelspruch ihn zornig gemacht. Aber das stört Gott nicht. Gott hat noch ein paar Scheiben übrig. Und das hat er ihm erzählt. Und seine Frau war schwanger mit Zwillingen, auch drogensüchtig. Haben die Zukunft, haben die Chance, ohne Jesus nicht. Und das hat er ihm erzählt. Er hat gesagt, ich will dir nicht meinen Jesus aufs Auge drücken, aber ich will, dass du ihn herausforderst, so wie ich ihn herausgefordert habe. Ich bin aus der Kirche weggelaufen, hab geschrien, wenn es dich gibt, komm, und ich fordere dich heraus. Gott stört es nicht. Ganz im Gegenteil, es gefällt ihm. Und dann stand er da. Aber der Hammer war, wir kommen in den Laden rein, er tätowiert gerade noch. Und ich denke so, holla die Waldfee hier. Aber ich habe den Heiligen Geist gespürt. Da war schon die Salbung im Raum. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist war im Tattoo-Studio. Ich denke so, okay, alright. Wir waren 5, 6 Mann, dann war da eine Familie da mit der 16-jährigen Tochter, die wurde tätowiert. Und hat auch kurz hochgeguckt, sieht mich, guckt wieder runter und tätowiert weiter. Und ich denke, ist er irgendwie sauer auf mich? Nee, er hat sich nur konzentriert fürs Tattoo. Und dann war er fertig, steht auf, kommt her, ey Thomas! Und umarmt mich und drückt mich. Hast du 10 Sekunden, habe ich losgelassen, der drückt mich immer noch. Der hat geklammert und ich dachte mir, alter Vater, was läuft hier? Und dann habe ich gespürt, wie der Heilige Geist fließt. Aber wie? Und er ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Das Einzige, was nicht tätowiert ist, an seinem Körpersgesicht. Der Rest ist komplett tätowiert. Wenn du den siehst, denkst du, ups. Und alles stört mich nicht, weil ich kenne ihn ja schon von klein auf. Und du hast gemerkt, wie der zieht. Und ich habe gesehen, er hat glasige Augen. Er ist auf der Suche nach Gott. Aber die Mächte haben einen Kampf um ihn. Und ich habe so für mich kurz gedacht, danke Jesus, dass du vor 35 Jahren in mein Leben gekommen bist. Danke Jesus, danke. Und er war total offen und total wie ein kleiner Junge. Und dann switchte es und dann war der wieder wie... Und dann ging die Salbung raus und du hast, also versteh mich richtig, das war wie wenn die Mächte wieder ihn übernehmen und sagen, bis hierhin nicht weiter. Ein Kampf um seine Seele. Und dann war er wieder komplett zu und war wieder so wie eine Wand. Krasses Erlebnis, oder? Und da habe ich so gedacht, Jesus, kämpfst du um seine Seele? Ist das ein Kampf? Hä? Und für manche ist der Weg nach oben erstmal ganz nach unten. Vielleicht muss er noch tiefer fallen. Seine Frau Alkoholikerin in der Psychiatrie, komplett durchgeknallt. Die Kinder irgendwo, keine Ahnung, was da alles chaotisch läuft, alles chaotisch. Aber immer festhalten und immer gegen die Kirche und immer gegen Gott und immer irgendwie, ne? Und trotzdem schreit seine Seele. Ich glaube ja immer, dass wenn Leute durch den Mist gegangen sind, oder ich sag's mal so, ich habe ja immer mein Zeugnis erzählt, Rocker und dies und zell und jenes. Und irgendwann habe ich mit dem Papa mich unterhalten, sagte Papa zu mir, weißt du Thomas, ich sehe dich gar nicht als ehemaliger Rocker. Ich habe dich vom Anbeginn der Welt auserwählt, dass du mein Sohn bist. Für mich, wenn ich dich anschaue, immer, auch in dieser Zeit, warst du immer mein Sohn für mich. Wow, war das cool. Das sind alles nur Umwege, wo der Teufel dich von der Autobahn runterschickt und lässt dich durch die Pampa fahren. Und du denkst in der Pampa, ich finde nicht mehr zurück auf die Autobahn. Das sind alles Umwege. Alles Umwege. Abends sind wir dann zu einem Rockerclub eingeladen, richtig weltliche Rocker, richtig heftig, richtig harte. Kommst schon rein, voll der Nebel. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, boah. Nach ein paar Stunden, ich hatte so einen Schädel, ey. Ja. Und alles wie früher. Es war seit 35 Jahren das erste Mal, dass ich wieder im weltlichen Clubhaus war, vom weltlichen Rockerclub. Und ich habe gedacht, nichts hat sich verändert. Der eine stand vor uns, glasige Augen, kalter Schweiß, wusste schon, was da vom Programm läuft. dann Whisky, Cola, hier dies, Schuss und hier und da und was sie alles wegpumpen. Und mir alle Soldiers Cola Zero. Cola Zero mit Eis oder ohne. Aber egal. Wir waren da. Wir hatten ein Statement gemacht. Einer wollte uns dann immer so ein bisschen provozieren, auf die Schippe nehmen, aber egal, dann irgendwann hat er aufgehört. Alles gut. Sei einfach mal nur da und schwätz kein dumm Zeug. Sei einfach präsent. Die beobachten dich. Und das, was du ausstrahlst, ist mehr Zeugnis wie Labersülz. Stimmt's? Und ich habe so gedacht, Mann. Es ist immer dieselbe Story. Immer das Fleisch wird bedient, immer dieselbe Story. Und ich habe so gedacht, danke Jesus, dass du mein Hirte geworden bist. Bist du auch dankbar, dass Jesus in dein Leben gekommen ist? Ist? Wo sind wir? Vers 5, gell? Einem Fremden werden sie nicht folgen. Halleluja, ich hoffe du auch nicht. Folge keinen fremden Stimmen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Halleluja. Wenn eine Stimme zu dir redet, die dir nicht vertraut vorkommt, die nicht warmherzig ist, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, laufe davon. Amen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Manchmal redete Jesus in Gleichnissen, er hat die Wahrheit gesprochen, aber sie haben noch nicht kapiert, um was es eigentlich geht. Deshalb in Vers 7 fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Jetzt macht er noch einen oben drauf. Er sagt, er ist die Tür. Welche Tür? Zum Schafstall. Oder ich sag's mal anders, er ist die Tür in den Himmel. Er ist die Tür, durch die du Berechtigung hast, in den Himmel zu gehen. Amen. Ist nicht interessant, dass der Himmel Tore hat und Mauern? Da kann nicht jeder einfach rein und raus. Da stehen Engel an den Toren, an den Türen. Und nur wenn du Berechtigung hast, wenn du ein Visa hast, darfst du rein. Sonst nicht. Geht nicht. Und Gott sei Dank haben wir dieses himmlische Visa bekommen. Hä? Dass unser Name im Buch des Lebens steht. Das ist wie in den Filmen immer, wenn da so eine Hochzeit ist oder so eine Party von der Mafia, da stehen immer die Security außen, immer solche 1000 Volt im Arm, kein Licht in der Birne, stehen meistens an so einem Pult, dann fragen sie Name und dann gucken sie, okay, Haken, kannst rein. Ja, steht dein Name nicht auf der Gästeliste, da kannst du rumlamentieren, da kommst du nicht rein. Und wenn du noch länger rumlamentierst und es dem auf den Wecker geht, dann musst du zum Zahnarzt. Geht ganz schnell. So ist das halt. Ja? Und Gott sei Dank, habe ich so im Stillen gedacht, wow, bin ich errettet. Du auch? Es macht es wieder so schön, dass Jesus uns errettet hat. Halleluja. So, er sagt, ich bin. Leute, das ist so wichtig. Jesus sagt in dieser Passage, die wir lesen, dreimal, ich bin. Ich bin. Er ist es. Und es gibt uns Frieden, das gibt uns Ruhe. Ich muss mich nicht bemühen, ich muss nicht kämpfen. Er ist die Türe für mich. Amen. Ist es gut? Gott ist gut. So, ich bin die Tür zu den Schafen, Vers 8. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Krass, oder? 4000 Jahre Menschheitsgeschichte zu der Zeit Jesu. Und er sagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Ich könnte auch sagen, fast alle, die danach gekommen sind, bis zum heutigen Tag, sind viele Diebe und Räuber dabei. In der Welt, ihr versteht mich, manchmal auch in der christlichen Szene. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört, Gott sei Dank. Echte Schafe Gottes, nicht Böcke, Schafe, hören immer auf das, was Gott hat. Das sehen wir auch noch später in der Geschichte. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Ein Dieb und ein Räuber möchte dir nichts Gutes. Er möchte dir vor allem nichts schenken. Er möchte dir was wegnehmen. Diebe und Räuber nehmen dir was weg. Und auch religiöse Diebe und Räuber nehmen dir was weg. Deine Freiheit. Ganz immer in jeder Sekte wird dir als erstes die Freiheit genommen. Dann wird dir deine Familie genommen, du wirst isoliert. Weil die sind ja alle böse, Sünder und was weiß ich. Aber hier sind die Guten. Dann werden dir deine Finanzen genommen. Dann wird dir dein logisches Denken genommen. Es wird dir gesagt, wenn du zweifelst, bist du vom Teufel. Wenn du nachdenkst, bist du vom Teufel. Auch die großen Religionen lehren solche Dinge. Zwar ein bisschen umschrieben, aber letztendlich führt es genau dahin. Was macht Jesus? Jesus spricht die Herzen an. Er spricht zu deinem Verstand, er spricht in dein Herz und sagt, denk nach. Denk nach. Fällt mein Wort auf den guten Boden? Oder ist dein Herz zu? Jesus hat nie einen gezwungen. Die nicht wollten, die ließ er stehen und ging er weiter. Das geht bei anderen Religionen nicht. Du musst entweder diese Religion annehmen oder du wirst umgebracht. Oder wenn du nicht für manche bist, auch im Kommunismus, wenn du nicht von Kommunismus warst, warst du automatisch dagegen. Also bist du automatisch ein Feind. Jesus hat nie so reagiert. Er hat nie gesagt, du bist automatisch mein Feind, wenn du nicht für mich bist. Er hat gesagt, liebet eure Feinde. Es ist eine ganz andere Gesinnung dahinter. Er sagt, ich bin die Tür. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Vers 9. Ich bin die Tür zum zweiten Mal. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Wer ist die Tür? Jesus. Wie kommt man in den Himmel? Durch Jesus. Wie bekehrt man sich? Durch Jesus. Wie wird man gerecht? Durch Jesus. Wer verändert mein Leben? Jesus. Halleluja. Ist das cool? Es gibt keine andere Türe. Der christliche Glauben, der echte christliche Glauben ist in dieser Welt so verhasst, nur wegen einem Satz, den Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand zum Vater, nur durch mich. Hätte Jesus das nicht gesagt, wäre es okay. Der Papst sagt, alle Wege führen nach oben. Viele große Leiter, christliche Leiter sagen, Jesus ist ein Weg. Joel Osteen, größte Gemeinde der Welt. Leider muss ich das sagen, seinem Vater, seine Lehre habe ich geliebt, aber ihn, das geht gar nicht. Den haben sie gefragt, kommen die Moslems auch in den Himmel? Ja, die kommen auch in den Himmel. Der Islam ist ein Weg von vielen Wegen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Also gibt es nur einen Weg. Korrekt? Wenn ich in der Hauptstraße 30 wohne in Heidelberg, dann wohne ich wo? Da können wir, jeder von euch kann sich jetzt eine schöne Adresse überlegen. Ach, ich finde, du sollst in der Schlossstraße 2 wohnen. Hört sich doch viel schöner an. Da kannst du Leuten, die reinkommen, sagen, wo wohnt denn der Thomas? Ich will den besuchen. An der Schlossstraße 2. Werden die mich finden? Natürlich nicht. Es ist nur ein Weg, der zu mir führt. Ein Weg von hier direkt in die Hauptstraße 30. Und Jesus hat es gesagt, es gibt nur einen Weg. Die Hölle ist voll mit Milliarden von Menschen, die gerne nochmal den Weg gehen würden, wenn sie dürften oder könnten. Und sie waren irregeleitet durch Menschen, die gesagt haben, ich weiß, wie der Weg ist. Der Weg ist der Nationalsozialismus, der Weg ist der Kommunismus. Alle Ismusse sind vom Teufel. Feminismus, Egoismus, alle Ismusse sind aus der Hölle geboren. Führen die zu Gott? Nein, immer weg von Gott. Immer weg von Gott. Beim Kommunismus gab es keinen Gott. Im Nationalismus war Hitler der Gott. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Kommt euch das bekannt vor? Ein Glaube und so weiter, eine Taufe, ein Herr. Alles geklaut. Alles nur geklaut und gestohlen. Und der Teufel tut's wiederholen. Neuer Name, alter Mist. Gott ist für dich. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das ist der Plan Jesus für dich. Du wirst ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ist das sein Wille? Wenn du dich nicht so fühlst, wie wenn du auf einer guten Weide wärst, sage ich dir, wo das Problem liegt. Du hörst nicht seine Stimme. Du hörst andere Stimmen. Du hast in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die nicht Jesus waren. Das waren andere Stimmen. Andere Stimmen. 4 Entscheidungen, die dein ganzes Leben bestimmen. 1. Punkt, wo wohne ich? 2. Punkt, was arbeite ich? 3. Punkt, wen heirate ich? 4. Punkt, welche Gemeinde gehe ich? Diese 4 Punkte bestimmen dein ganzes Leben. Punkt 4 nur für Christen. Punkt 1, wo wohne ich? Du kannst nicht sagen, ich ziehe mit meinen Kindern nach St. Pauli, nach Kreuzberg und es wird alles gut. Ich ziehe nach New York in die Bronx, wo die ganzen Gangs sind. Meine Kinder werden nicht drogensüchtig. So dumm kann man gar nicht sein, aber so Leute gibt's. Nö, wir stehen da drüber. Du kannst ja nicht sagen, oh, früher gab's, ich habe mal mit einem Mann gesprochen, ja, der war lang arbeitslos, ich habe jetzt einen neuen Job, sage ich, wo? Ja, im Videogeschäft. Kennt ihr noch Videokassetten ausleihen? Sei ja und da, ja in der Pornoabteilung. Aber ich bin ja Christ, mich toucht es nicht. Sei, bist du doof oder was? Wenn du ums Feuer rumläufst, stinkst du zumindest nach Rauch. Auch wenn du dich noch nicht verbrennt hast, aber du wirst dich verbrennen, je näher du ans Feuer kommst. Natürlich ging's in die Hose. Aber manche Menschen sind richtig dumm, denen kannst du es 100-mal sagen. Also nochmal, wo wohne ich? Das ist eine wichtige Entscheidung, wo du wohnst. Du kannst nicht im schlechten Umfeld wohnen und denken, das betrifft dich nicht. Das tangiert dich nicht. Doch, es wird. Dann brauchst du einen Arbeitsplatz, wo du einigermaßen sauber stehst. Verstanden? Punkt 3. Und das erlebe ich immer und immer und immer und immer wieder. Selbst unter Christen, dass sie die falschen Menschen heiraten. Punkt 1 kann man leicht ändern, Punkt 2 kann man leicht ändern, Punkt 4 kann man leicht ändern, Punkt 3 ist schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. Verstanden soweit? Und immer wird einem alles verkauft, wie der Herr hat es gesagt, dass es so ist. Glaube ich nicht. Aber das Gute ist, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Und wir können selbst mit dem falschen Partner sagen, okay, Herr, segne diese Ehe. Starte mit uns durch. Mach du aus diesem Riesenmisthaufen einen Segen. Ist das möglich? Ah, Gott, ist das möglich. Es ist möglich, dass sogar Leute, die sich aus, vielleicht, früher hat man gesagt, Liebe vergeht, Hektar besteht. Der Großbauer hat die Großbäuerin geheiratet, damit, der Adel heiratet immer den Adel, damit das Geld nicht verloren geht. Versteht ihr? Wenn du jemanden geheiratet hast, aus Geldgründen oder aus Machtgründen, früher wurde die Tochter vom spanischen König mit dem englischen König verheiratet, damit die nicht mehr Krieg führen und all dieser ganze Mist. Das gibt's auch im ganz Kleinen. Gott kann das alles heilen und segnen und euch neu durchstatten lassen, wenn ihr bereit seid, beide bereit seid, auf Null zu fahren. Zu sagen, Herr, wir fahren auf Null. Null heißt, ich folge nicht mehr meiner Stimme, was ich will, sondern deiner Stimme, was du willst. Das ist eine Entscheidung. Jetzt schauen wir uns an, wie es weitergeht. Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Der Teufel hat einen Job. Und jetzt hör mir gut zu. Er kann nicht nicht böse sein. Die Dämonen können nicht auf neutral schalten. Die können nicht eine Sekunde in ihrer Existenz sagen, jetzt mache ich mal eine Pause. Nein. Sobald die etwas sehen, ich bin überzeugt, Jesus hat ja gesagt, ich werde gekreuzigt und am dritten Tage auferstehen. Warum hat dann der Teufel bei der Kreuzigung gejubelt? Die ganze Hölle war anwesend. Alle Dämonen, die es gibt, waren am Kreuz und haben zugeschaut und haben gejubelt und gekrölt und der Nazarener, jetzt ist er weg, jetzt sind wir los. Wir hätten ja verstehen müssen, das Imperium schlägt zurück. Wenn er wiederkommt, wird es heftiger als jemals zuvor. Weil er hat ihm dann die Schlüssel der Hölle und des Todes weggenommen. Seitdem ist Jesus der Chef der Hölle, nicht mehr der Teufel. Und nicht mehr der Tod. Und vieles, vieles mehr. Er hat den guten Teil des Totenreichs komplett geleert. Alle, die Gott gehört haben, aber im Totenreich noch sein mussten bis zum Kreuz, hat Jesus mitgenommen. Er hat plötzlich gemacht, was er will oder wollte. Aber das war bis zum Kreuz nicht möglich, weil der Teufel legales Anrecht hatte. Danach hatte er kein Anrecht mehr. Eigentlich hätte auch der Teufel sagen müssen, wir müssen das Kreuz um alle Macht verhindern. Oder nicht? Warum konnte er das nicht? Weil er böse ist. Und weil er Geif hat. Und ich will Leiden sehen. Der kann nicht nicht böse sein. Und hier kommt er zu den Schafen. Hier redet es von den Schafen. Hier redet es nicht von den Menschen in der Welt. Die gehören ihm sowieso. Der Dieb kommt, und wir haben vorhin gehört, der Dieb in Vers 1 durch einen anderen Weg eindringt in die Menschen. Wie nennt man Menschen, die mit Dämonen voll sind? Besessen. Manche haben eine Erblast durch die Vorfahren, wo die Oma eine Hexe war und der Teufel kriegt Anrecht und so weiter. Manche durch Sünde und manche... Guck mal, wie der Teufel kommt. Der kommt mit seiner Werbeabteilung. Der sagt, trink ein Bier. Eins ist keins. Wenn du eins trinkst, ach komm, trink noch eins. Und am Ende hast du 10 und lässt dir das Essen nochmal durch den Kopf gehen. Und ist es dann besser am nächsten Tag? Ist es nach 10 Bier besser? Ist es nach 10 Whiskys besser? Oder nach 3 Flaschen Wodka? Ich hatte einen russischen Nachbarn, 3 Flaschen Wodka am Tag. Ich weiß nicht, wo der die hingesoffen hat, aber Der lag dann bis zum Abend, manchmal 2 Tage lag der im Gras vom Haus. Den hat seine Frau hat ihn auch liegen lassen, die hat die Schnauze voll gehabt. Der Teufel sagt, komm, zieh mal eine Linie, rauch mal einen Joint, gib dir mal die Nadel, was auch immer. War es danach besser oder schlechter? Geschwind ist es schön. Kurz gibt's einen Hype, das kennen alle, wo da schon mal drin waren. Aber danach wird's schlechter, weil er ist ein Dieb. Er sagt dir, er gibt dir was Gutes, was dir hilft, aber er beraubt dich dadurch. Verstanden? Wenn du geldgierig bist und er sagt, halt da, guck, spar, sei geizig, dann freust du dich, dass du ein paar Nullen mehr auf dem Konto hast. Aber geht's dir gut dabei? Die Bibel sagt, ein Geiziger sammelt und sammelt und sammelt und heute Nacht fordert man deine Seele von dir. Mit anderen Worten, heute Nacht wirst du sterben. Wer wird dein ganzes Geld, dein ganzes Hab und Gut bekommen, die Erben? Du hast für andere gesammelt. Verstanden? Bei meinem Nachbar hat mir jetzt die Woche wieder erzählt, dass er wieder am Puff war. Will ich das hören, will ich das wissen? Nö. Frag mich immer, warum die mir das erzählen. Und ich habe immer Gespräche mit ihm, aber das ist eine andere Geschichte. Sprüche 5 sagt, wenn du zu Hure gehst, ihre Schritte führen hinab ins Totenreich. Die Bibel sagt, wer zu Hure geht, die Hure ist wie ein Portal in die Hölle. Viele Männer denken, oh, da kann ich machen, was ich will. Und der Teufel hat gesagt, probier mal dies und probier mal das. Danach geht's dir nicht besser. Tod kommt in dein Leben, erst emotional. Und ich bin mir sicher, dass manche Männer, die mit 50 einen Herzinfarkt gehabt haben und weg waren, sie haben den Tod eingeladen. Es gibt einen anderen Bibelvers. Da steht es, wer zu einer verheirateten Frau eingeht, mit anderen Worten auf modernem Deutsch, wer mit einer verheirateten Frau schläft, spielt mit seinem Leben. Ist das normal in dieser Welt? Schau dir mal an, also ich bin 70 geboren, was ich in letzter Zeit 60er Baujahre an Todesannoncen sehe, ist nicht mehr normal. Die sind ein paar Jahre älter wie ich. 66, 65, 64, was ist denn los mit den Leuten? Natürlich sind es auch viel Impfschäden, da bin ich überzeugt von. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wisst ihr, Jesus ist der gute Hirte. Wenn wir auf ihn hören, gehen wir auf einen guten Weg, weil er geht uns voraus. Der Teufel steht immer links und rechts und ruft und versucht dich rauszuziehen aus der Herde. Sei nicht dumm. Sei nicht dumm. Er studiert jeden Christen und guckt, wo ist die Schwachstelle? Wo ist die Schwachstelle? Wir hatten vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen neue Leute hier. Die kommen nicht mehr. Jetzt habe ich die Woche erfahren durch jemanden, wo mit ihnen Kontakt hatte. Ja, sie sind jetzt in der Gemeinde, da ist die Licht- und Lasershow. Na, ist okay, das ist nicht böse. Aber wenn jemand das mag, natürlich wird der Teufel sagen, du, da ist aber das, die Licht- und Lasershow schöner. Hier ist ja gar keine. Versteht ihr, was ich sagen will? Jeder trifft Entscheidungen für sich. Das muss ja nicht so bleiben. Kann ja sein, die kommen wieder zurück, ist ja alles gut. Tür ist ja offen. Aber ich merke immer durch solche Sachen, wie der Teufel in seiner Werbeabteilung erzählt, dass das Gras auf der anderen Seite grün ist. Die Frau ist hübscher, der Mann ist toller, der Arbeitsplatz ist besser. Oh, bemühe dich doch, dass du der Abteilungsleiter wirst. Frag doch mal den Heiligen Geist, ob das deine Frau ist, deine neue. Oder ob dieser Job für dich ist. Wenn du dir was anmaßt, was nicht für dich ist, wird es in die Hose gehen. Ich sage dir auch ganz klar, warum. Weil du A, nicht fähig dazu bist und B, Gott es nicht segnet. Es wird in die Hose gehen. Und du blamierst dich dann mehr und musst zurück in deinen alten Job, weil dein Chef gemerkt hat, du kannst es ja gar nicht. Du hast dich aber so schön verkauft. Manche haben sich, wo ich noch im Autohaus war als Verkäufer, haben sich manche beworben als Autoverkäufer. Die konnten nicht mal 1 und 1 zusammenrechnen. Naja, wie willst du dem Kunden einen Rabatt ausrechnen, wenn du nicht mal 1 und 1 zusammenzählen kannst? Geht doch nicht, oder? Ja, aber ich will Autoverkäufer werden. Ja, schön. Ich will Feuerwehrmann werden. Pff, kennt ihr noch Chrisu? Ich will Feuerwehrmann werden. Die Frage ist, kannst du das? Die Frage ist, kannst du das? Und wenn Gott einen Platz für dich hat und du kannst es nicht, dann wird er dich befähigen, dass du es lernst. Ich habe früher gestottert und wenn mehr als 10 Leute im Raum waren, habe ich keinen Satz mehr aus mir rausgekriegt. Ging nicht. Panikattacke, Schweißausbruch. Jetzt stehe ich hier und laber und zülz und 700 Predigten schon. Ich weiß gar nicht, wo die alle geblieben sind. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Gott hat es gemacht. Mose war ein Stotterer. Ein paar andere auch in der Bibel. Gott erwählt das, was nichts ist vor der Welt und macht was draus. Und dann weißt du immer, ich weiß immer, wenn ich hier rede, es ist Gottes Gnade und sonst nichts. Gestern hat mich einer gefragt, ja, was predigen Sie so sonntags? Sei das, was mir der Heilige Geist gibt. Aha. Ja, bereiten Sie sich vor. Sage ich nur noch ganz kurz. Ich schreibe mir ein paar Bibelstellen auf und das war's dann. Und dann stehe ich hier hin und dann lege ich los. Oha. Oha. Ah, das ist aber schon hohe Stufe. Sag ja, das war auch ein langer Weg dahin. Mit viel Steinen und Tränen, oder? Angefangen habe ich mit 10 DIN A4 Blättern. Dann kam so ein Windstoß. Ah, dann waren meine Blätter auf dem Boden. Wo bin ich denn? Ah. Ja, irgendwie fängt man an. Wie fängt ein Kind laufen an? Ah, das läuft gleich 30 Kilometer Marathon. Nee, das fällt hin, steht auf, fällt hin, steht auf. Blutige Knie, Mama. So ging es mir auch. Als, mach dein Scheiß selber. Nee, mach dein Krusch selber. Ich mag nicht mehr. Aber Gott ist gut. Und er gibt nicht auf. Merkt ihr das? Gott gibt nicht auf. Wenn jemand aufgegeben hat, ist es nicht Gott. Die Person hat aufgegeben, weil sie der Werbeabteilung des Teufels zugehört hat. Der gesagt, du kannst es nicht, du weißt es nicht, du bist dumm. Mein Vater hat mir mein Leben lang gesagt, du bist ein Versager, aus dir wird nichts. Worte haben Macht. Und von Autoritätspersonen haben Worte besonders Macht. Und die stärksten Worte in dem Leben eines Kindes sind die von den Eltern. Und wenn du aufwächst bis 20 und dein Vater dir immer gesagt hat, du bist ein Versager, du kannst es nicht. Das ist hart. Das ist hart. Gott sei Dank ist mit 19 Jesus in mein Leben gekommen. Und ich habe meinen Berufsabschluss gemacht, wo ich vorher zigmal in die Tonne gehaut habe. Und ich bin meinen Weg gegangen. Und ich bin nach Amerika, wo ich meinem Vater gesagt habe, hey, ich habe mich beworben nach Amerika, ich hoffe, die nehmen mich. Der hat mich ausgelacht. Er konnte ja nicht lachen, nur so. War sein Lachen. War ja so ein verbitterter Mensch. Ja, und wo ich dann drüben war, die Geschichte habe ich euch ja erzählt, wo ich da in der Gaststätte sitze und da guckt mich dauernd einer an in Texas. Und ich denke, wenn er jetzt noch weit guckt, dann werde ich aber wild, ne? Und da kommt der Herr, sind Sie Deutscher? Kann man ja wohl nicht schlecht oder schwierig erkennen, wenn ich eine deutsche Soldatenuniform anhab. Ja, wo sind Sie her und so weiter. Und dann erzählt er mir, vor 2 Tagen war ich noch mit Ihrem Vater am Stammtisch gesessen. Der hat Bilder gezeigt von Ihnen. Mein Sohn, sein Haus, sein Auto, sein Boot. Ich habe mich in den Boden geschämt. Ich gedacht, der Sack, ich sag's mal so, ich habe mich versöhnt mit ihm, aber ich gedacht, der Sack lacht mich aus. Und jetzt, wo ich hier bin, 1,5 Jahre später, da zeigt er in der Gaststätte die Bilder, sein Sohn. Hat er irgendeinen Anteil dran gehabt, an dem, was in meinem Leben passiert ist? Es war alles nur Heilung, Wiederherstellung, Gnade und Gunst von Jesus. Nichts anderes. Und ich habe gebetet und Jesus hat zu mir gesagt, wenn du willst, Thomas, ich kann es machen. Und ihr wisst, warum er das gesagt hat, weil ich nochmal voll abgestürzt bin in Amerika. Er hat gesagt, wenn du willst, ich kann es machen. Hätte er gesagt, nein, Thomas, du gehst nicht, hätte ich bis heute wahrscheinlich immer wieder anfangen, Jesus, damals habe ich die Chance gehabt, du hast einfach nein gesagt. Ich wusste ja gar nicht, dass ich wieder vollkommen abstürze in Alk und Drogen und Rotlicht und den ganzen Mist der Welt. Auch wieder, weil ich der Werbeabteilung des Teufels gefolgt bin. Und weil er immer gesagt hat, dein Leben ist langweilig, du verpasst was. Kennst du das? Du verpasst gar nichts, du hast schon das Beste. So hat er Adam und Eva rumgekriegt. Isst von der Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Das Dumme war, die waren schon wie Gott. Die mussten nicht erst wie Gott werden, aber genau so macht er das. Genau so. Und als ich gestern die Jungs beobachtet habe, wupp, noch ein Whisky, wupp, noch einen, wupp, noch einen. Pff, die Bong auf dem Tisch und ein Joint nach dem anderen. Das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Habe ich gedacht, Mann, davon wird's nicht besser. Davon wird es nicht besser. Aber wir sind dort als Licht und dann schauen wir mal, was sich noch ergibt, oder? Amen. Aber ich war für mich so dankbar, dass ich das nicht mehr, ich war auch geschwind im falschen Film. 35 Jahre habe ich das nicht mehr erlebt, obwohl ich weiß, das gibt's. Oder dass das dort gang und gäbe ist. Und da kamen die aufgepumpten Paar. Servus. Ja, Junge. Je härter die Schale, desto weicher der Kern. Die arbeiten immer an der Schale, dass die Schale noch härter wird, aber der Kern bleibt weich. der bleibt weich. Ich war mal auf dem Dorffest und da saß so ein Gepunkter. Und meine Schwester nebendran und sie kommt ins Gespräch mit dem und die hat jeden voll gequatscht von Jesus, wirklich jeden. Aber permanent, du hast keine Ruhe gehabt, das ging mir manchmal so auf die Nerven. Dann sagt sie zu dem, weißt du, vor dir habe ich keine Angst. Du kannst noch dickere Arme haben, ist mir völlig egal. Aber weißt du, du bist ein kleiner Junge, 12, der total verletzt ist und von seinen Eltern abgelehnt, deswegen pumpst du wie blöd. Dann wurde der knallrot, hat so ein Gesicht gekriegt und ich habe schon gedacht, oh Gott, mein Schwager ist nicht da, ich bin mit der wieder allein, wahrscheinlich kriege ich die erste und die zweite. Und dann hat er kurz so Luft geholt und ich dachte, jetzt passiert's. Kennst du das? Und dann fing der an zu weinen wie ein kleines Kind. Woher weißt du das? Das sind Sachen. Das sind Erlebnisse, die erlebst du mit Gott. Bumm, durch die harte Schale kurz mal durchgebohrt zum weichen Kern. Und ein bisschen Licht ist reingefallen. Das sind Erlebnisse. So Sachen vergisst du dein ganzes Leben nicht mehr. Aufgepumpt bis zum Anschlag. Der musste immer so längs durch den Türrahmen, weil anders ging nicht. Gong, gong. Oh Mann, ich schweife ab. Aber Gott ist gut, oder? Wo sind wir denn? Vers 10. Vers 11. Jetzt sagt er nochmal, ich bin der gute Hirte. Wem sagt er das heute Morgen? Dreimal, dir. Er ist der gute Hirte. Merkt ihr das? Ich kenne meine Schafe. Halleluja. Er kennt seine Schafe, er kennt dich. Vielleicht denkst du, ja, das weiß keiner. Ich muss dich leider enttäuschen, er weiß alles. Und weißt du, was verrückt ist, was ich manchmal auch nicht verstehe? Er liebt dich immer noch. Und was noch verrückt ist, er liebt mich immer noch. Ist das cool? Religion sagt dir was anders. Leute, ich liebe unsere Freiheit hier. Du auch? Amen. Freiheit gepaart mit Wahrheit und Liebe. Das ist der Schlüssel, der dich frei macht. Ich war in so vielen Gemeinden, wo da war jeder zweite Satz vom Prediger oder vom Pastor, du musst, du musst, du musst. Ich muss gar nichts. Wisst ihr das? Ich muss eine Sache erwartet Gott von mir. Eine, dass ich ihn liebe. Von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit ganzer Seele, je nach Übersetzung. Das ist, was Gott von mir erwartet. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, es will nur eine Sache. Was es will, ist geliebt werden. Von Mama und Papa. Das Baby braucht Liebe, nichts anderes. Natürlich muss es gefüttert werden, sonst stirbt es, ist klar. Ne? Wisst ihr, was der preußische König Friedrich gemacht hat? Da ist ein Waisenhaus. Ich weiß die Anzahl nicht mehr, 140 oder 150 Waisenbabys. Hat er genommen und hat gesagt, wir machen ein Experiment. Diese Ordensschwestern, die Kinder betreut haben, haben eine Anweisung gekriegt, ihnen keine Liebe zu geben. Nur füttern, Pampers wechseln. Nicht auf den Arm nehmen, kein Dutzi-Dai-Dai, nichts. Alle Kinder sind nach 14 Tagen gestorben. Krass, gell? Solche Sachen machen manche, spielen Gott. Aber was sagt uns das? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Richtig? Weil Brot hatten die, sondern von der Liebe. Und ich sehe das bei den Rockern so extrem. Je brutaler die nach außen aussehen. Du kannst dir noch 10 Tattoos machen, das beeindruckt mich nicht. Deswegen habe ich immer noch nicht mehr Respekt vor dir. Ich respektiere dich, ganz klar. Aber deine Tattoos oder deine Muskeln oder dein Umfang sagt mir nicht, oh, vor dem muss ich aber viel Respekt haben und vor dem nicht. Nein, das möchten die gerne. Weil solche Menschen leben ein Leben, wo sie dir Angst geben wollen. Die geben dir Angst, damit du sie nicht verletzen kannst. Zu einem dünnen Hering kann man leicht sagen, hey du Spacko, geh mal zu so einem hin, sag, hey du Spacko, da brauchst du nicht nur einen Zahnarzt, da brauchst du einen Kieferorthopäden. Verstanden? Weil dein Kiefer steht dann nach hinten. Und das wollen die bezwecken. Aber was ist der Kern des Ganzen? Schutz, komm mir nicht zu nah, verletz mich nicht mehr. Die Kraft zum Pumpen, das tut ja weh, nehmen die aus dem Schmerz. Ich habe euch schon mal gesagt, Mädchen, die in der Seele verletzt sind, fangen an, sich zu ritzen. Sie schneiden sich mit Rasierklingen, ich habe schon ein paar gesehen, auch hier haben wir ein paar gehabt, komplett ein Schnitt neben dem anderen, das ist ja der Wahnsinn. Nur beim Hinschauen tut's mir schon weh. Aber das tut denen gut. Ich habe mal den Herrn gefragt, warum ist das so? Sagt, ja, dieser Schmerz tut ihnen gut, das ist pervers. Wenn sie diesen körperlichen Schmerz spüren, ist der Seelenschmerz für eine Weile still. Aber eigentlich ist die Seele kaputt und verletzt, versteht ihr? Brutal, oder? Und genauso ist der Alkohol, die Drogen und alles, was dazugehört, ist, um den Schmerz in der Seele zum Schweigen zu bringen. Aber wie lang? Eine kurze Zeit. Danach schreit es umso lauter, weil das Loch immer größer wird. Größer, größer und größer. Heftig, gell? Ich habe in Amerika einen kennengelernt, der frisch bei den Soldiers war, hat sein Zeugnis erzählt. Der war einer der größten Drogendealer in Amerika. Der hatte 15 Harleys, 20 Autos, aber richtig Autos. Nicht 1.000 Dollar Autos, sondern da waren ein paar Nullen mehr dran. Er hatte eine Riesenvilla und war richtig, also eine große Nummer. Aber das Loch in seiner Seele wurde immer größer. Und dann irgendwann schrie er zu Gott, gib's dich, hilf mir. Und dann hat er sich bekehrt. Und dann stand er da vorne. Riesentyp. Hat erzählt letztes Jahr. Sagt, er hat alles verloren. Seine Millionen, seine Mopeds, seine Autos, alles weg. Alles irgendwie weg. Gott macht es und ist gut. Weil es ist Ballast von früher. Braucht man nicht. Ich sag euch einmal, könnt nur ein paar Schuhe tragen. Wenn du ein paar Schuhe hast, ist gut. Und dann steht der Typ da vorne und erzählt mit Tränen in den Augen, wie Gott ihn aus dieser Situation gerettet hat. Die Millionchen weg, die Autos weg, alles. Da sitzt man geschwind so da, als Thomas denkt, ja, so würde ich auch mal gerne leben, die Millionchen und die Autos und die Motorräder. Und dann, nee, brauche ich nicht. Wozu? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Stimmt's? Brian May, der Gitarrist von Queen, hat seine 4 Ferraris versteigern lassen und das Geld einem guten Zweck zugeführt. Und dann haben sie gefragt, warum hast du das gemacht? Wahre Geschichte, könnt ihr mal selber googeln. Wenn ich es noch richtig genau richtig weiß, schon alles Jahre her, Jahrzehnte her, wo ich es gelesen habe, sagt er, wisst ihr, mein Traum war immer, wenn ich es geschafft habe, kaufe ich mir einen Ferrari. Einer reicht ja nicht, das wisst ihr ja, Werbeabteilung, gell? Da muss der zweite her und der dritte und der vierte. Und du darfst bei Ferrari nur einen zweiten kaufen, wenn du schon einen ersten besitzt. Also die verkaufen nicht an jeden. Du musst da und so weiter. Und dann hat er die versteigern lassen, das Geld verschenkt. Haben sie gefragt, warum hast du das gemacht? Sagt er, ja, ich habe eine Halle angemietet, ich habe einen Chauffeur angemietet, der mit den Dingern fährt, weil ich bin ja auf Welttournee. Ich kann da gar nicht fahren, aber die muss man fahren, sonst gehen die kaputt. Und der Mechaniker hat dauernd repariert, die Halle kostete Geld, der Fahrer kostete Geld und irgendwann habe ich gedacht, ich komme einmal im Jahr dazu, einen zu fahren, wozu? Aber die Werbeabteilung ist gut, gell? Wenn du einen Ferrari hast, hast du es geschafft. So arbeitet der Teufel. Aber die Reichen kommen alle irgendwann an den Punkt, wo sie merken, mein Haus, mein Auto, mein Boot, das gibt die Zufriedenheit nicht. Die einzige Zufriedenheit in deinem Leben ist, die Stimme des Hirten zu hören und ihm zu folgen, wo auch immer das ist. Wo auch immer das ist. Amen. Jetzt kommt 12. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Wer ist der Wolf in diesem Gleichnis? Der Teufel. Wenn einer Pastor ist oder dient oder was auch immer, fürs Geld, der wird nie stehen bleiben, wenn der Teufel kommt. Der sagt, was geht's mich an, sind nicht meine Schafe. Ist das interessant? Jetzt denkt einer an einen Mann in der Bibel, der Schafhirte war. Wer kennt den? David. David hütete die Schafe von seinem Stiefvater. Seine Mutter heiratete wieder, er war gar nicht der Sohn dieses Mannes, der ihn auch überhaupt nicht leiden konnte. Er war klein, schmächtig und braun gebrutzelt. Vielleicht hat er einen türkischen Vater gehabt oder ich weiß es nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Und der Vater hat ihn abgelehnt, weil er eben nicht aussah wie die anderen. Und er hatte noch einige andere Söhne. Und die hat er bevorzugt, die waren ja mal in der Schlacht gegen Goliath, könnt ihr euch erinnern? Und der Vater schickte David hin, denen was zum Essen zu bringen. Und die waren alle groß und pff. Und David kommt dahin und regt sich auf. Und sagt, hey, was ist denn los? Warum verspottet dieser, und Goliath war ein Riese, und verspottet die ganze Zeit die Israeliten. Und der kleine David sagt, wie lange soll das noch weitergehen mit dem Typen? Warum ist keiner hier, der den wegklatscht? Dann sagt der König Saul und seine Brüder sagen, du bist ja nur gekommen, um zu gucken, wie wir uns mit dem abmühen. Die hatten ihn auch nicht lieb. Und die haben in ihm auch nichts gesehen. Und dann geht er zum König und sagt, hey König, was ist denn los hier? Das ist ja furchtbar, was hier abgeht. Hier steht die israelische Armee, hier die anderen und der spottet die ganze Zeit. Warum macht die nichts? Ja, sagt der Saul, der ja ein König war, den die Menschen wollten und nicht Gott. Gott hat gesagt, ich will euer König sein. Die Juden sagen, gib uns einen König. Und haben sie einen Vogel gekriegt. Der war halt groß und aufgeblasen. Kennen wir schon, haben wir schon geklärt heute, gell? Und dann sagt er zu David, komm, zieh meine Rüstung an und wenn du willst, dann klatsch den weg. David die Rüstung an Und dann stand er da. Da ging gar nichts mehr. Der konnte sich nicht mal bewegen. Die war wahrscheinlich schwerer als er selber. Sagt er, ja, mit der Rüstung kann ich nichts machen. Und dann sagt der König zu ihm, ja, was denkst du, dass du eine Chance hast gegen den Goliath? Gegen diesen Riesen, alle hatten Angst. Und Goliath sagt, schickt einen Mann, wenn ich ihn besiege, müsst ihr unsere Diener sein. Wenn er mich besiegt, sind wir eure Diener. Der war überzeugt davon und er lästerte die ganze Zeit gegen den Gott des Himmels. Was sagt David als Antwort zum König? Oh, das wusste ich nicht, dass der so groß ist. Ich bin dann mal weg. Ich gehe wieder zur Mutti in die Küche. Reagiert er so? Was sagt David, der die Schafe, jahrelang die Schafe seines Stiefvaters gehütet hat? Er sagt, hey, ich war mit den Schafen allein in der Wildnis. Kein Handy, nichts. Wo jemand anruft, sagt, hey, kommt mal vorbei, helf mir mal. Und er sagt, und da kam der Bär. Und da habe ich den umgebracht. Und da kam der Löwe. Und da habe ich den umgebracht. Also ich rede von echten Bären, von echten Löwen. Gott hat sie in meine Hand gegeben. Und die war nicht gefährlicher als dieser Typ. Wo war sein Fokus? Auf Gott. Wo war sein Glaube? Bei Gott. Welcher Stimme folgte er? Gottes Stimme. Und er sagt, kein Problem, ich nehme meine Steinschleuder. Und ich habe ein Video gesehen von einem, der das kann. Die können das heute noch. Der erreichte ein paar hundert km/h, dieser Stein. Und zuvor hat David 5 glatte Steine aus dem Bach geholt. Hat die mitgenommen, weil er wusste, einer. Unser Körper besteht aus 5 Gelenken. Fünffältiger Dienst, der den Leib zusammenhält. 5 Steine. Einer trifft. Glatte Steine, das habe ich euch schon mal gepredigt. Nicht eckige Steine, glatte Steine. Der Fluss ist die Gemeinde, die Steine, das bist du. Durch die Kraft des Wassers, durch die Kraft des Heiligen Geistes reiben sich die Steine aneinander und werden was? Glatt. Weil Gott dich lieb hat. Wir reiben uns aneinander, aber wir werden glatt. Und ein glatter Stein fliegt kerzengerade. Als das Gott mir zum ersten Mal offenbart hat, vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren, bin ich an den Neckar runter. Ich habe früher immer so Steine geworfen, die so übers Wasser, zack, 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 kennt ihr wahrscheinlich, oder? Ja, das probiere ich jetzt mal aus. Dann habe ich einen eckigen Stein genommen und einen runden. Dann habe ich den eckigen geworfen, der ist in der Luft weggeflogen. Dann denke ich, ja, was ist das denn für komische? Das ist mir noch nie aufgefallen, noch nie mehr Gedanken drüber gemacht. Dann habe ich den runden geworfen, der flog kerzengerade. Und da verstand ich, was Gott sagt. Und David wusste das. 5 glatte Steine. Und er traf den Goliath wo? An der Stirne. Die Bibel nennt 2 Orte, wo der Stolz sitzt. Im Nacken und in der Stirne. Schon mal das Sprichwort gehört, hat mir die Stirne geboten. Er ist halsstarrig, nennt es die Bibel. Er hat einen halsstarrigen Nacken. Das sind Attribute, Charakterzüge vom Teufel. Und Menschen, die so sind, widerstehen alle Zeit. Und wo traf er ihn? Puff, genau in der Stirne, genau am Ort des Stolzes. Puff, hat Gott ihm gezeigt, dass ich Gott bin. Und ich schicke keinen Engel, der so groß ist wie du. Ich nehme den kleinen David. Der nichts gilt, der vor seiner Familie nichts gilt, vor seinem Volk nichts gilt, der in der Armee nichts gilt, den keinen für ernst nimmt, aber Gott nimmt ihn ernst. Amen. Und wo hat er gelernt, Hirte zu sein? Bei der Schafherde. Wo hat er gelernt, auf Gott zu vertrauen? Bei der Schafherde. War da irgendein Publikum, wo gesagt, David, das machst du ja so toll. Viele Christen hoffen immer, dass einer kommt und klatscht. Du veränderst dich da, wo es keiner sieht. Da veränderst du dich oder nie. Beim Applaus, da musst du auf die Knie gehen, Gott um Gnade bitten, weil es ist gefährlicher, als wenn du ignoriert wirst. Applaus ist das Gefährlichste für unsere Seele und für unser Herzlein. Weil der Stolz ist nicht weit weg. Verstanden? Und da sehe ich ein Herz eines Mannes, der auf Gott vertraut hat. Und er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für fremde Schafe. Nicht seine eigene. Seine eigenen hätte ihn ja schon geehrt. Der Mietling, der sagt vielleicht, ja komm, das sind 300 Schafe, wenn eins fehlt, dann war es halt so. Dann erkläre ich das dem Herrn, ja, da kam ein Riesenbär, das war ein Grizzly, der war, wie bei den Jägern. Der war so, nee, der war so. Oder bei den Anglern, nee, der war so. Lauf mal 10 Meter rüber, so groß war der. Aber ich habe ihn rausgezogen. Die werden immer größer. Ja, dann hätte der Meister vielleicht gesagt, ja, okay, kann ich verstehen. Nein, David hat gesagt, es ist meine Herde, meine Verantwortung, ich stehe dafür ein und ich lasse nicht zu, dass der Bär oder der Wolf oder der Löwe meine Schafe frisst, wie auch immer. Da wurde er zum König über Israel, da hat Gott sein Herz geformt. Nicht im Palast ist es zu spät. Schaut euch die Reichen und die Berühmten an, die nie in der Gosse waren. Das sind die Schlimmen. Weil für die bedeutet Menschenleben gar nichts. Einer, egal. Im Vietnamkrieg hat ein amerikanischer General gesagt, wir erobern jetzt diesen Hügel. Ich habe den Vietnamkrieg 3 Tage studiert bei der Bundeswehr, musste mir ein Thema suchen und dann ein Seminar drüber halten, habe mir den Vietnamkrieg rausgesucht. Brutal. Die Amerikaner haben nur mal erzählt, im Vietnamkrieg 10-mal so viele Bomben geworfen, wie im ganzen Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Die haben pro tote Vietnamese, 1,5 Millionen tote Vietnamese, haben die 10.000 Schuss Gewehrmunition verballert. Also 10.000 mal 1,5 Millionen, musst du dir mal vorstellen. Agent Orange gesprüht, da kommen heute noch behinderte Kinder auf die Welt mit 2 Köpfen, 4 Ohren und furchtbar. Naja, auf jeden Fall gibt's da einen Hügel, den haben die erobert und den haben die Amerikaner später Hamburger Hill genannt. Weil da fast ein ganzes Platoon ist da aufs draufgegangen, die Vietnamesen haben das beschossen und die hat's zerfetzt, da lagen überall Körperteile auf dem ganzen Hügel. Dann haben sie den nach ein paar Tagen erobert, haben die amerikanische Flagge gehisst und dann sagt der General, gut, das haben wir gemacht, jetzt gehen wir wieder. Und die haben gesagt, für was sind meine ganzen Kameraden hier zerfetzt worden? Für so einen scheiß Hügel, für was? So Befehle geben nur Leute, denen die Leute, die Menschen egal sind. Schon mal so einen Chef gehabt oder einen Vorgesetzten oder wie auch immer, kennst du so Leute? Der wollte sich einfach auf die Fahnen schreiben, wir sind die Amerikaner, wir können das, wir erobern jetzt einfach mal den Hügel. Militärisch völlig sinnlos. Schon mal irgendwelche geistigen, sinnlosen Dinge gemacht, so wie ich früher? Mit Öl und Wein und mit dem Schofar auf dem Berg und wir vertreiben jetzt alle Dämonen und Bugidibu und Ho und Hi und Ha. Mann, hey, wenn ich da heute zurückdenke, schäme ich heute noch. Und manchmal muss ich auch drüber schmunzeln. Ja? Wir haben all so einen Käse. Wir fahren jetzt ans Gymnasium, da sind wir ins Gymnasium fahren. Da müssen wir Öl und Wein an die Ecken, dann können die Dämonen nicht mehr rein. Die Dämonen standen eben dran. Interessante Theorie. Ey, furchtbar. Aber alles dient uns zum Besten, oder? Passiert mir nicht mehr. Und ich kann es dir erzählen, dass es dir nicht passiert. Ist das gut? Halleluja. Ich bin der gute Hirte. Wir haben nur noch ein paar Verse, die machen wir jetzt noch schnell und dann ist gut. Halleluja. Einen solchen Mann, dem die Schafe nicht gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Dem Teufel geht es auch nur um seinen Verdienst. Du bist ihm gleichgültig. Nochmal, Vers 14. Ich bin der gute Hirte. Zum 4. Mal. Ich bin der gute Hirte. Warum wird es so oft betont? Damit es bei uns Klick macht. Damit es bei uns reingeht. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Haben wir das gelernt? Durch David. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe her. Halleluja. Ist das cool? Hat Jesus das gemacht? Für dich, heute Morgen hat er sein Leben gegeben. Und für mich, ja, ist das wahr? Ist das cool? Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Wer weiß, wer das ist? Die Nationen. Er sprach ja immer mit den Juden. Er sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Gott sei Dank. Gott sei Dank gehören wir auch dazu, ja? Oder bist du Jude heute Morgen? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Gott sei Dank. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde werden unter einem Hirten. Halleluja. Wow. Der Hirte macht es, nicht ich. Ist das cool? Schon wieder der Druck weg. Jesus macht es. Vers 17. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Pass gut auf, was hier steht. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Der Teufel wusste das auch. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben. Und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Wie nennt man sowas? Vollmacht. Viele predigen ja, die Römer haben den Herrn gekreuzigt. Nee, das waren die Römer nicht. Die haben es ausgeführt. Aber wenn Jesus nicht gewollt hätte, hätten die ihm nicht ein Haar gekrümmt. Der hätte nicht mal die Hand gehoben. Er hätte nur mit dem Finger ein bisschen so gemacht. Zack, und dann wären die alle tot umgefallen. Aber das war nicht der Plan. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Auch wir in unserem Leben müssen gut zuhören, was ist der Auftrag, den der Vater für uns hat. Dass wir die anderen hassen, dass wir die anderen richten, dass wir denken, alle sind blöd und nur ich kann's. Oder dass ich ins Tattoo-Studio gehe und sage, oh, guck mal ihn hier mit seinem ganzen satanischen Krimskrams hier. Oh, der ist mir viel zu blöd, ich bin da mal weg. Das ist nicht unser Auftrag. Der kennt nur die Werbeabteilung. Der kennt aber nicht den Dieb. Er denkt, der Dieb ist gut. Der Dieb ist nicht gut. Mittlerweile merkt er, dass der Dieb nicht gut ist, aber er hat die Antwort nicht. Und wie schwer ist es für manche, wirklich ihre Knie zu beugen und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Aber es wird passieren. Und ich glaube auch, dass es da passiert. Mich hat es so berührt gestern, dass ich mich entschieden habe, ich werde mehr für den beten. Das war die Berührung, die ich gebraucht habe, um mehr für ihn zu beten. Ich war manchmal am Punkt, und ich hätte dem Kai manchmal gesagt, Kai, lass doch, der will doch nicht. 10 Jahre, 15 Jahre, wie lange noch? Nein, wir hören auf die Stimme, von wem? Und wenn Jesus sagt, bet 20 Jahre für den, dann bet doch die 20 Jahre, machst du alles richtig, oder? Und das ist der Punkt. Wegen dieser Worte kam es erneut zu einer Spaltung unter den Juden. Auch heute passiert es jeden Tag, immer wieder, wenn das Evangelium gepredigt wird. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen, er ist verrückt. Warum hört ihr ihm überhaupt noch zu? Wie nennt man das? Herz zu. Herz zu. Der Samen kann nicht in die Furche fallen, nicht aufgehen. Er fällt auf einen festgefahrenen, festgetretenen Boden. Ein festgefahrener Boden, ein Weg, ein Feldweg ist hart, ist festgefahren. Da kann kein Same aufgehen. Und die eigenen Wege bei manchen im Herzen sind nicht in der Lage, Samen vom Herrn zu empfangen und aufzugehen. Deswegen müssen wir ein bisschen pflügen und sagen, Herr, guck mal, ob da nicht doch irgendwo ein kleiner Spalt ist, wo der Samen reingeht und aufgeht. So, Vers 21. Andere aber meinten, so reden, redet kein Besessener, kann etwa ein Dämon blinde sehend machen. Wie nennt man das? Herz auf. Herz auf. Sie sahen, was Jesus tat. Sie wussten, das kann nur jemand tun unter der Vollmacht Gottes. Und der Teufel kämpft nicht gegen den Teufel. Gott macht niemand krank und den Teufel macht niemand gesund. Also, wer macht gesund? Gott. Und wer macht krank? Der Teufel. So einfach ist es. Ganz einfach. Und die haben das schon ein bisschen verstanden. Er hat doch die Kranken geheilt. Wie auch immer. Blinde. Dies, sel jenes. Das war nicht die Frage. Die Frage war, wow, er tut Gutes mit der Vollmacht. Das haben wir noch nie zuvor gesehen, dass einem Blinden die Augen aufgemacht wurden. Also kann er es nur tun. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Leute, diese Worte sind so gut. Stell dir mal vor, Jesus wäre gekommen und gesagt, ich bin der Sohn Gottes und ihr seid meine Knechte. Ihr kriegt jetzt alle Ketten an die Füße und Ketten an die Hände und ihr tut, was ich euch sage. Und ich laufe hinter euch und peitsche euch und ihr habt gefälligst zu tun, was ich mache. Hätte er tun können. Stell dir mal so einen Gott vor, wenn der so gewesen wäre. Manche hätten sogar noch gesagt, oh, das ist mir viel lieber, da muss ich nichts denken. Ciao, ja, ciao, aber gut ist es ja, ciao. So sind manche Christen. Die verkaufen dir jede Krankheit als von Gott gegeben. Aber manche sind so. Viele Mädchen, die dann Alkoholiker als Vater gehabt haben und geschlagen wurden, suchen sich genau wieder so einen Mann, der sauft und schlägt sie. Und du denkst so, das kann doch nicht wahr sein, was ich dir gewünscht hätte, aber sie ziehen an, was sie kennen. Sie gehen zurück in das. Oder Frauen, die vom Mann verschlagen werden, da rufen die Nachbarn die Polizei, eine klingelt die Polizei, blaues Auge, die Lippe aufgeplatzt, Polizei fragt, ja, was denn passiert? Ja, ich bin die Treppe runtergefallen. Die nehmen den noch in Schutz. Ja, aber er liebt mich doch. Ja, aber das ist doch nicht Liebe, wenn er dich verprügelt. Ja, aber ich finde es gut, weil ich bin das gewöhnt. Versteht ihr? Wie pervers das in dieser Welt ist. Krank ist es. Krank ist es. Aber Jesus ist der gute Hirte. Haben wir da heute Morgen einen Schatz empfangen, nochmal neu? Ich weiß, manche von euch haben das vielleicht schon zigmal gehört, aber ich glaube, das wird nicht alt. Ich glaube, das wird nicht alt. Und der Heilige Geist will uns heute Morgen sagen, ich bin der gute Hirte. Ob du eine Firma hast, ob du eine Familie hast. Die Woche hat jemand für mich gebetet, dass ich ein guter Opa bin. Denk ich so, hey. Mal, hey. Und dann, ach so, ja, ich werde ja Opa. Versteht ihr? Für mich war im Kopf Opa immer alter Mann, grießcremig, ja, und verbuddelt und blöd. Gartenzwerg im Garten und dann der Kirschbaum, weißt du, so Opa. Und ich so, oh, halt, Moment, nee, Opa ist was Gutes. Amen. Manchmal muss man umdenken, sagen, nee, Opa sein ist gut, ich freue mich drauf. Manessa hat mir so ein Ultraschallbild geschickt, wo die kleine Schnude drauf ist, hat mich schon verliebt. Gucke ich jeden Tag dieses Ultraschallbild an, denke ich, hat der eine goldige Schnude. Oh, das wird was, wenn der da ist. Der Opa freut sich, Amen. Ist es gut? Halleluja. Papa, danke für das Wort und ich bete jetzt nochmals, dass du das Wort in unseren Herzen festmachst, dass jeder religiöse Druck geht, dass deine Liebe heute Morgen durchgebrochen ist und dass jeder, der das hört, nochmal tiefer hineinkommt in das Bewusstsein, du bist der gute Hirte. Du bist die Tür. Du hast für uns alles vollbracht. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts tun, außer dich zu lieben. Und alles andere kommt von selbst. Alles, was wir tun, wird aus der Liebe herausgeboren, anderen zu dienen, einen Dienst zu machen, dabei zu sein, mit anzufassen, jemand zu helfen, Zeit zu schenken, Liebe zu schenken, Finanzen zu schenken, all das kommt dazu aus der Liebe heraus. Papa, kein Druck mehr von Religion, kein Druck mehr von den Mächten der Finsternis, kein Druck mehr aus der Werbeabteilung der Hölle. Er ist ein Dieb und er ist ein Mörder und ist ein Zerstörer. Er will nichts Gutes. Alles, was vom Teufel kommt, ist böse, böse, böse und böse. Und alles, was von Gott kommt, ist gut, gut, gut und nochmals gut. Und er hat gute Gedanken über uns. Papa, und heute Morgen, wenn jemand da ist oder jemand zuhört, der merkt, oh, mein Leben fühlt sich gar nicht so gut an, dann darfst du heute Morgen wissen, Gott liebt dich, er ist der gute Hirte. Und wahrscheinlich, allergrößter Wahrscheinlichkeit nach, hast du der falschen Stimme zugehört und bist dem falschen Hirten gefolgt. Komm zurück zur Schafherde, tu Buße und sag, Jesus, es tut mir leid, dass ich dieser Stimme geglaubt habe, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber du bist heute Morgen da. Egal, ob ich falsch wohne, falsch arbeite, falsch geheiratet habe und in einer falschen Gemeinde war oder bin. Herr, du kannst alles wenden. Du bist der Gott, der alles wenden kann. Heute Morgen bringe ich dir mein Leben neu und sage, sei du neu mein Hirte, Herr. Sei du neu der Kapitän auf meinem Schiff. Nimm du das Ruder in die Hand. Ein großes Steuerrad mit einem kleinen Ruder, ja, bringt ein großes Schiff in die richtige Richtung, Herr. Und manchmal driften wir ab und wir merken es gar nicht. Manchmal sind Strömungen, wir merken die nicht. Manchmal sind Winde, die wir nicht merken. Aber du weißt es, Jesus. Du schaust auf den Kompass des Heiligen Geistes. Und auch wir wollen auf den Kompass des Heiligen Geistes schauen und sagen, Herr, du bist der gute Hirte. Du bist es. Und du bist die Tür. Halleluja. Und wir gehen durch diese Tür in den Himmel. Und du bist durch die Tür in unserem Herzen, in unser Herz gekommen. Du hast gesagt, ich stehe vor der Herzenstüre und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem gehe ich ein. Und wir haben aufgetan. Und wir haben gesagt, Herr, komm du in mein Leben. Sei du der Hirte meines Lebens. Sei du der Kapitän. Sei du der Steuermann. Sei du der Herr. Übernimm du alles, Herr. Und wir geben dir erneut Vollmacht. Da, wo wir was wieder selbst in die Hand genommen haben und selbst entscheiden wollen, sagen wir heute Morgen ganz neu, Herr, entscheide du. Entscheide du wieder, Herr, und bring du alles wieder ins rechte Lot. Hilf uns, falsche Entscheidungen zu revidieren und zurückzufahren an den Punkt, wo wir in die Sackgasse gefahren sind. Herr, wir wollen nicht mehr in der Sackgasse Kreise drehen, wir wollen zurück, wo wir in die Sackgasse sind, wo es nicht weitergeht. Herr, und du führst uns raus, weil du ein guter Gott bist und weil du der gute Hirte bist. Und danke, Jesus, dass wir jederzeit zurück in diese geistige Schafherde dürfen, wo wir sagen, wir bleiben in der Herde und wir folgen dem Hirten. Weil wir seine Stimme kennen. Wir folgen keinen fremden Stimmen mehr. Egal, was sie reden, egal, was sie sagen. Wenn es mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, ist es nicht, was der Heilige Geist sagt. Halleluja. Danke dafür. Danke für neuen Frieden heute Morgen, neue Hoffnung, neue Liebe, neue Begeisterung, neuer Druck, der weg ist. Halleluja. Neue Freiheit. Danke, dass Ketten abfallen. Danke, dass Fesseln abfallen. Danke, dass Druck weg ist von der Seele, von den Gedanken, von Entscheidungen, Jesus. Herr, danke, dass wir die Entscheidung, die wir jetzt treffen, mit dir treffen und nicht mehr alleine. Oder noch klarer mit dir, klarer als jemals zuvor. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja.